Sie hören Prospect of Hell, Hellwalkers MC1. Geschrieben von Mia Kingsley. Gesprochen von Stefanie Masnick und Hagen Winterfels. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Von allen Stripclubs in der Umgebung war das Juicy immer noch derjenige gewesen, den ich am wenigsten mochte. Alles hier wirkte abstoßend und billig. Genau Sharks Stil. Doch selbst wenn es mir nicht gefiel, war Shark eben Vice President des Clubs und hatte entsprechende Entscheidungsgewalt. Trotzdem war es merkwürdig, dass er uns alle ins Juicy eingeladen hatte. Er habe etwas Größeres zu feiern, das uns alle betraf, hatte er gesagt. Für gewöhnlich feierten wir solche Neuigkeiten mit der gesamten Crew im Clubhaus, während Stripclubs eher Freizeitbeschäftigungen waren. Schon unter dem leise surrenden Neonschild vor dem Eingang roch es nach Bier, Schnaps und Zigarettenrauch. Als ich von meiner Harley stieg, blies mir der Wüstenwind einen Schwall feinen Staub ins Gesicht, der leicht auf dem bisschen Haut kratzte, das entblößt war. Sofort wusste ich wieder, wieso ich mir unterwegs das Bandana grundsätzlich bis unter die Sonnenbrille über die Nase zog. Creed fuhr in die freie Lücke neben mir und schaltete den blubbernden Motor seiner feuerroten Touring aus, nur um gleich darauf demonstrativ zu schniefen und zu keuchen.
Kein Wunder, dass die ganzen Touristen nur einmal kurz den Grand Canyon sehen wollen und dann wieder nach Nevada abziehen. In den Casinos kann man sich wenigstens vor diesem miesen Sand und Staub verstecken, den man 5 Monate später noch aushustet.
Schmunzelnd schüttelte ich meinen Kopf und deutete nur auf mein Bandana. Du könntest dir endlich so ein Ding kaufen, anstatt permanent über die Böen zu jammern, Creed.
Nicht mein Style. Ist halt nicht jeder so cool wie du, Prospect.
Er stieg ab und kam zu mir.
Jetzt fang du nicht auch noch an, mich die ganze Zeit so zu nennen. Wie lange kennen wir uns jetzt? Seit dem Kindergarten? Damals hast du mich wohl kaum Prospect genannt.
Bis euch ein vernünftiger Spitzname einfällt, sagt bitte einfach weiterhin Brandon zu mir.
Aber gerne doch, Prospect.
Grinsend legte er seinen breiten Arm um meine Schultern und schüttelte mich leicht. Ich verdrehte die Augen und beschloss, nicht auf seine Spitze einzugehen. Nach einigen Sekunden Stille sagte ich, heute bin ich gefeuert worden.
Was?
Creed klang ernsthaft empört.
Wieso?
Irgendjemand im Büro hat herausgefunden, dass ich meine Zeit am Wochenende mit den Hellwalkers unterwegs bin. Und offensichtlich gefiel es meinem Boss nicht, einen Biker zu beschäftigen. Der offizielle Grund ist allerdings, dass meine Tattoos zu sichtbar sind und Kunden abschrecken.
Haben die dich nicht direkt von der Uni abgeworben?
Ja, haben sie.
Und du hattest die Arme doch schon voll, als du deinen Bachelor gemacht hast.
Jupp, erwiderte ich.
Und du trägst brav langärmelige Hemden im Büro?
Natürlich.
Und du hast doch gar nichts direkt mit Kunden zu tun.
Nö, ich sitze in meiner dunklen Ecke und rechne Belege durch. Wann ich das letzte Mal irgendjemand außer meinen Kollegen gesehen habe, weiß ich beim besten Willen nicht.
Diese absoluten Loser! Creed ballte seine große Faust. Das macht mich so unglaublich wütend. Die wissen gar nicht, was sie an dir haben. Wir sollten da geschlossen aufkreuzen und das ganze verdammte Gebäude abbrennen.
Und damit jedes Vorurteil bestätigen, das sie über uns haben. Aber trotzdem danke.
Dann scheiß ich denen eben demnächst vor den Eingang, wenn keiner da ist. Irgendjemand tritt bestimmt rein.
Leise lachte ich. Du machst schon genug. Außerdem ist es kein Drama, dass die mich rausgeschmissen haben. War eh ein furchtbar stumpfer Job. Ich hab schon seit Monaten überlegt zu kündigen.
Und stattdessen was zu machen?
Fragte Creed vorsichtig. Still zuckte ich mit den Schultern. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Es war nicht so, als ob Jobs in Hell, Arizona auf der Straße lagen. Wir waren mitten im Nirgendwo und ich bezweifelte, dass die paar Farmer und Tankstellenbesitzer einen Biker-Prospect mit Bachelorabschluss in Wirtschaft bezahlen konnten oder wollten. Ohnehin beschäftigte jedes kleine Business in der Gegend dasselbe Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüro, da es nur eines im Umkreis von 400 Meilen gab, nämlich das, wo ich heute meinen Schreibtisch geräumt hatte. Die anderen Betriebe in Hell, wie die Stripclubs, Schnapsläden und angeblichen Massagestudios in den Einkaufszeilen neben den Highways wiederum, wurden entweder von den Hellwalkers geführt oder hatten ihre eigenen Buchhalter, die jahrelange Erfahrung in doppelter Buchführung hatten, und diese Erfahrung war hier mehr wert, als mein Uni-Abschluss jemals sein konnte. Creed klopfte mir auf die Schulter. Mach dir keine Sorgen, wir finden schon was für einen klugen Kopf wie dich. Bestimmt, erwiderte ich, obwohl ich mir da nicht so sicher war. Es sah nicht rosig für meine professionelle Zukunft aus. Ich ließ meinen Blick über die Motorräder schweifen. Die anderen Members waren schon da, nur Devil und Shark fehlten. Da ich mir gelegentlich noch unsicher war, welche Verhaltensweisen von mir als Prospect erwartet wurden, orientierte ich mich bei solchen großen Meetings außerhalb des Clubhauses an Creed. Im Gegensatz zu mir hatte er damals nach der Highschool gar nicht erst versucht, einen bürgerlichen Job zu ergreifen und stattdessen unseren Treasurer Razor davon überzeugt, ihn direkt zum Prospect zu machen. Es hatte ihn viele Anläufe gekostet, sehr viele. Aber Creed war immer schon stur gewesen. Täglich war er am Clubhaus aufgeschlagen, obwohl Razor ihm exakt das explizit verboten hatte. Es war ein mutiger Move gewesen, die Anweisungen eines alteingesessenen Bikers zu ignorieren, doch für Creed hatte er sich ausgezahlt. Deshalb hatte Razor ihn auch gleich zu Anfang Rebel getauft, und seitdem prangte dieser Spitzname auf Creeds Kutte. Inzwischen stand auch nicht mehr Prospect, sondern Road Captain auf dem Patch darüber. Ich hoffte wirklich, dass ich nicht mehr allzu lange darauf warten musste, bis ich ebenfalls eine solche Story vorzuweisen hatte und endlich einen vernünftigen Spitznamen bekam. Sonst musste ich wohl oder übel damit Vorlieb nehmen, mir bis zum Ende der Zeit Prospect auf die Jeansweste zu nähen. Einige Minuten später hörte ich Devils V-Rod, bevor ich ihn mit Shark auf dem Bike hinter sich auf den Strip-Club zusteuern sah. »Shark hat's wirklich gemacht«, murmelte Creed und schüttelte den Kopf. Ich brauchte ein wenig länger, bis ich sah, was er meinte. Shark hatte seine gesamte Harley Touring folieren lassen. Selbst auf den Felgen prangten jetzt glänzende Stars and Stripes in strahlendem Rot, Weiß und Blau. »Angepasst an Sharks überaus dezenten Stil«, sagte ich. Creed schüttelte den Kopf. »So ein schönes Modell, und er versaut es vollkommen.« Die beiden parkten neben uns. Shark stieg mit einem selbstgefälligen Gesichtsausdruck ab, kämmte seine blonden, vor Pomade glänzenden Haare zurück und deutete auf seine Maschine. »Na, neidisch?« »Tierisch«, antwortete Creed. »Pass nur auf, dass der Papi, dem du das Ding geklaut hast, nicht die Bullen auf dich hetzt. Wäre wirklich tragisch, wenn du dieses höchst geschmackvolle Meisterwerk auf zwei Rädern wieder abgeben müsstest.« Ich schmunzelte still. Shark winkte ab. »Ihr habt beide keine Ahnung. Und warum steht ihr überhaupt hier draußen?« Er lachte ein viel zu lautes Lachen, dann boxte er mir mit voller Wucht gegen die Schulter. »Hat unser Prospect etwa Angst vor Titten? Sind wahrscheinlich sehr furchteinflößend, wenn man noch nie welche gesehen hat, nicht wahr?« Obwohl meine Schulter sofort taub war, verzog ich keine Miene, weil ich Shark die Genugtuung nicht geben wollte. Wie so oft hatte er garantiert zwei oder drei Lines zu viel gehabt, doch selbst für seine Verhältnisse wirkte er unruhig und merkwürdig aufgekratzt. Permanent sah er sich wie ein unruhiger Hund um, während wir auf Devil warteten. »Hey«, begrüßte der Präsident Creed und mich knapp, bevor sein Blick auf mein Bike fiel. »Neuer Lenker-Prospect?« Aufmerksam war er, das musste ich ihm wirklich lassen. »Ja, gestern erst montiert.« Devil nickte. »Sieht gut aus.« »Ihr seid wirklich die langweiligsten Menschen der Welt«, sagte Shark und eilte an uns vorbei. »Da drin warten nackte Frauen, aber ihr steht freiwillig hier draußen und redet über Motorräder. Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin drin, gebt mir die Kante und guckt mir dabei schöne Titten an.« Wir sahen ihm nach, bis er im Stripclub verschwunden war. »Wie kommt's, dass heute kein Türsteher da ist?«, fragte Creed. Shark hat den ganzen Club für seine Privatveranstaltung gebucht, also hat Dwight den Türsteher nach Hause geschickt, antwortete Devil. Wenn Dwight sparen kann, spart er. Typisch Juicy eben.
Hast du eine Ahnung, was Sharks große Neuigkeiten sind?
Wollte ich wissen. Der Präsident zuckte mit den Schultern.
Nicht die geringste. Mir wollte er es auch nicht sagen.
Kurz schwiegen wir, bis Creed fragte,
Findest du das alles nicht ein wenig komisch, Kennedy?
Dass Shark so auf die Kacke haut, aber keiner wirklich weiß, warum?
Klar finde ich das komisch, aber wann ist Shark nicht komisch?
Er winkte ab. Ich sagte, vielleicht hat er einen großartigen Deal auf Folierungen mit Stars and Stripes ausgehandelt und die tolle Neuigkeit ist, dass demnächst alle Hellwalkers mit Amerika-Flaggen auf den Motorrädern unterwegs sind.
Der Präsident lachte leise. Würde mich nicht einmal überraschen.
Lasst uns reingehen und die ganze Sache hinter uns bringen. Ich habe nicht vor, meinen ganzen Abend im Juicy zu verschwenden.
Sie hören Merciless Devotion, Bratva Daddies 1, geschrieben von Mia Kingsley, gesprochen von Irina Bell und Urs Adomeit, produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Daniel beobachtete den wackelnden Arsch vor seiner Nase, als hätte er nie zuvor etwas Besseres gesehen. Sein Enthusiasmus für diesen simplen Lapdance amüsierte mich. Während ich den Rest meines Drinks in meinem Glas kreisen ließ und mich fragte, wann ich angefangen hatte, mich dermaßen zu langweilen. Ein Teil von mir sehnte sich danach, wieder Daniels Unbeschwertheit zu haben und mich an den ganzen hübschen Titten und verlockenden Ärschen erfreuen zu können, die durch meinen Club stolzierten. Aber ich war gelangweilt. Seit Wochen gab ich nur noch vor, dass die Arbeit mir Spaß machte und dass ich innerlich nicht vollkommen ausgehöhlt war. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, ob meine Laune mit dem Anschlag zu tun hatte oder ob im Laufe der letzten Jahre nach und nach einfach so viel von meiner Seele verrottet war, dass ich nun keine mehr hatte. Ich wünschte mir, mit meinem Bruder Maxim darüber reden zu können, der sonst eigentlich neben mir saß. Doch er hatte sich in seinem Haus verschanzt und weigerte sich rauszukommen. Nur in absoluten Ausnahmefällen bewegte er sich vor die Tür. Ich hatte aufgegeben, ihn überzeugen zu wollen, nachdem er mir beim letzten Versuch eine Vase an den Kopf geworfen und mich nur knapp verfehlt hatte. Die Stripperin drehte sich um, langte mit beiden Händen zu und presste Daniels Gesicht zwischen ihre Brüste. Als er wieder auftauchte, hatte er ganz offensichtlich die Engel singen hören und war vermutlich bereit, der Lady einen Heiratsantrag zu machen. Doch sie hatte sich bereits abgewandt, ließ die Finger über ihren biegsamen Körper gleiten und drehte sich in meine Richtung. Ihr Lächeln war einladend, und die Dollarzeichen in ihren Augen waren kaum zu übersehen. »Was ist mit dir, Boss?« Sie beugte sich vor, stützte sich mit einer Hand auf meinem Oberschenkel ab und schwenkte ihre Brüste. Ich schüttelte kaum merklich den Kopf, um sie nicht zu sehr zu kränken. Entweder sie hatte es nicht gesehen oder sie ignorierte meine Ablehnung vorsätzlich, denn ihre Finger krabbelten nach oben. Mit einer schnellen Bewegung packte ich ihr Handgelenk. »Njet!« Sie zuckte zusammen, obwohl ich leise gesprochen hatte, und zog die Hand prompt zurück. Im Bruchteil einer Sekunde beschloss sie, dass Daniel ein dankbareres Opfer war und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder ihm. Ilari kam durch den Gang, der meine VIP-Suite vom Rest des Clubs trennte, und verzog das Gesicht. »Bitte entschuldige die Störung, aber da ist eine Frau, die dich unbedingt sprechen will. Ich wollte sie ignorieren, doch sie droht, die Cops zu rufen, wenn du nicht mit ihr redest. Ist sie high?«
»Nein.«
»Betrunken?« Er schüttelte den Kopf. »Auch nicht. Ehrlich gesagt würde ich bald sagen, dass sie sich verlaufen hat. Sie ist jung und sieht aus, als wäre sie auf dem Weg in die Bibelschule.« Meine Neugier war zweifellos geweckt. Während ich überlegte, ob ich mit der Frau sprechen wollte, kam Emma nach hinten, die einzige Kellnerin, die ich hier duldete, weil sie nicht aufdringlich war. Sie nahm mir ungefragt das fast leere Glas ab und verschwand wieder. Ich wusste, dass sie mir gleich einen neuen Drink bringen würde. Die Routine langweilte mich. Alles war so verdammt vorhersehbar geworden. »Bring sie her«, sagte ich zu Ilari. Möglicherweise war die unbekannte Besucherin für eine Überraschung gut und lenkte mich für ein paar Minuten von der Monotonie ab. Da er mich vorgewarnt hatte, war ich nicht besonders überrascht, als er wenig später mit einer zierlichen Brünetten zurückkam, die in der Tat nicht wirkte, als würde sie hierher gehören. Sie schaute mich an und ihre Augen weiteten sich, weil ich ganz offensichtlich nicht das war, was sie erwartet hatte. Ihre zarte Kehle bewegte sich auf eine verlockende Art und Weise, als sie schluckte. Die Fremde wirkte rein und unschuldig, und das knielange geblümte Kleid, über das sie eine rosafarbene Strickjacke trug, half nicht, diesen Eindruck zu mindern. Über ihrer Schulter hing eine kleine Handtasche, deren Leder ebenfalls mit einer Blumenstickerei versehen war. Die Frau war hier völlig fehl am Platz. Wahrscheinlich sollte sie auch nicht mit einem Mann wie mir reden. Mein Interesse war geweckt. Für gute 10 oder 15 Sekunden musterte ich sie lediglich, um mir einen Eindruck zu verschaffen, mit wem ich es zu tun hatte, und um herauszufinden, wie sie reagierte. Sie schaffte es kaum, ruhig stehen zu bleiben und betrachtete mich mit der gleichen Neugier wie ich sie, wobei ihr Blick immer wieder zu der Stripperin wanderte, die sich nicht um den Neuankömmling kümmerte, sondern für Daniel tanzte, als wäre er der letzte Mensch auf der Welt. Emma brachte meinen Drink, lächelte höflich und nickte unserem neuen Gast zu. Ganz so, wie sie es bei jedem anderen zahlenden Kunden tat, obwohl ein Blinder mit Krückstock gesehen hätte, dass die junge Frau absolut nicht in ihrem Element war. Ich schnippte mit den Fingern und bedeutete Daniel, dass er verschwinden sollte. Er stand auf, rückte den Schritt seiner Hose zurecht und nahm die Hand der Stripperin, die er hinter sich herzog. Ilari nickte mir knapp zu und folgte den beiden. Emma war längst wieder weg. Ich schätzte sie vor allem deshalb, weil sie Angst vor mir zu haben schien und es tunlichst vermied, mit mir allein zu sein. Sie konnte nicht wissen, dass sie keinen Grund hatte, sich vor mir zu fürchten. Aber ich schätzte, dass sie deshalb nicht aufdringlich war. Die Frau wurde nervöser, als ihr aufging, dass wir jetzt allein waren. Von vorn hämmerten dumpfe Bässe zu uns. Doch abgesehen davon war es im VIP-Bereich relativ ruhig. Zugegebenermaßen lag es daran, dass wir uns in meiner privaten Suite befanden. 3 Räume weiter feierte ein Rapper mit seiner gesamten Entourage, und dort war die Lautstärke um ein Vielfaches höher. Mit wem habe ich die Ehre? Sie zögerte, als hätte sie nicht mit dieser Frage gerechnet. Am liebsten hätte ich amüsiert mit den Augen gerollt, aber ich verkniff es mir. Stattdessen legte ich den Kopf schräg.
Warum kommst du nicht näher, Kotjonok?
Ihre Augen weiteten sich.
Verzeihung, aber ich spreche kein Russisch.
Das habe ich mir schon gedacht. Ich sah keinen Anlass, ihr zu sagen, dass ich sie mehr oder weniger versehentlich als Kätzchen bezeichnet hatte. Sie war bereits nervös genug. Ihre Unruhe wurde mit jeder Sekunde deutlicher, und ich musste mich davon abhalten, nicht theatralisch zu seufzen. »Hast du keinen Namen?«, fragte ich und ließ ein wenig durchscheinen, wie es um meine Geduld stand.
»Lacey«, erwiderte sie,
nahm ihren ganzen Mut zusammen und machte einen Schritt in meine Richtung. Sie räusperte sich. »Ich heiße Lacey, Mr. Gavrilov.« Es war merkwürdig elektrisierend, meinen Namen aus ihrem hübschen Mund zu hören. Offenbar hatte sie ihre Hausaufgaben gemacht. »Du kannst Arman sagen.« Ein Lächeln umspielte meine Lippen. »Was führt dich her?« Mir entging nicht, wie sie ihre Arme an ihre Seiten presste, damit mir nicht auffiel, dass sie zitterte, wie ein armes, kleines Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Ihr Mund öffnete sich, doch ich hob die Hand und stand im gleichen Moment auf. Lacey wich instinktiv vor mir zurück. Mir war natürlich aufgefallen, dass sie klein war, allerdings nicht wie winzig genau. Als ich stand, überragte ich sie wie ein Turm. Das war mir im Sitzen nicht dermaßen deutlich bewusst gewesen. Sie nahm ihre Schultern zurück, um sich Mut zu machen, und wollte erneut zu einer Erklärung ansetzen. Ihr Mund klappte abrupt zu, weil ich mich ihr näherte. Ich fürchte, dass ich eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, ehe ich mit dir spreche, Lacey. Was soll das heißen? Ich sollte sicher gehen, dass du nicht verkabelt bist. Möglicherweise bist du ein Kopf und nur hier, um mich auszuspionieren. Sie schüttelte den Kopf und starrte auf meine Hand, die ich bereits in ihre Richtung streckte. Ich bin keine Polizistin. Das glaube ich dir, sobald ich mich selbst darüber vergewissert habe. Ohne Vorwarnung packte ich ihr Handgelenk. Lacey fuhr zusammen und erschauerte. Lass mich los. Nein, außerdem habe ich dir nicht erlaubt, jetzt schon wieder zu gehen. Es ist zu spät, um es dir anders zu überlegen.
Sie hören Guarding Penny, Seal Daddies 1, geschrieben von Mia Kingsley, gesprochen von Stefanie Masnick und Hagen Winterfels, produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Mit einem flehenden Ausdruck in den Augen sah mein bester Freund mich an. Was sollte ich tun? Mir blieb nichts anderes übrig, als mir ein Lächeln ins Gesicht zu zwingen und zu lügen, dass sich die Balken bogen. Klar, gar kein Problem.
Wirklich nicht?
Dylan wirkte so erleichtert, dass ich mich noch schäbiger fühlte. Natürlich nicht. Ich werfe ein Auge auf Penny und sage dir Bescheid. Es ist bestimmt nichts.
Ich weiß nicht.
Er wischte sich mit der Hand übers Haar, das er aus praktischen Gründen stets kurz geschoren hielt, und das schabende Geräusch erinnerte mich daran, wie sehr ich ihn schon bald vermissen würde. Sie klang bei unseren letzten Gesprächen, als würde sie mir etwas verheimlichen. Ich klopfte ihm auf die Schulter. Kumpel, deine Schwester ist 22. Willst du wirklich, dass sie dir jedes Detail offenbart? Mit wem sie ausgeht beispielsweise? Dylans Augen, die ebenso strahlend grün waren wie die seiner Schwester, weiteten sich.
Du meinst, sie geht mit jemandem aus?
Hoffentlich nicht. Den Gedanken ertrage ich nicht. Statt die Wahrheit zu sagen, zuckte ich mit den Achseln. Sie ist deine Schwester. Solltest du das nicht besser wissen?
Es ist 18 Monate her, dass ich sie zum letzten Mal gesehen habe. In der Zeit kann viel passieren. Ich meine, sie könnte ein Kind bekommen haben, ohne mir davon erzählt zu haben.
Dylan wirkte am Boden zerstört. Trotzdem war ich bereit, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass seine Horrorvorstellung viel verheerender für meinen Blutdruck war als für seinen.
Eine Bitte habe ich noch.
Ich hob den Blick. Immer raus damit.
Kannst du ihr schonend beibringen, dass ich noch hier bleibe? Ich habe es am Telefon nicht über mich gebracht, es ihr zu beichten.
Ein eisiger Klumpen lag in meiner Magengegend. Aus mehreren Gründen. Zum einen erinnerte mich Dylans neuer Auftrag daran, dass meine eigene Karriere ein jähes Ende gefunden hatte, und zum anderen hatte ich eigentlich nicht vorgehabt, aktiv mit Penny zu reden. Ich hatte gedacht, am Haus der Geschwister Francis vorbeizufahren, sicherzugehen, dass Penny gesund war und wieder zu verschwinden. Schon bevor Dylan und ich nach Somalia aufgebrochen waren, hatte ich zunehmend Probleme gehabt, mich von Penny fernzuhalten. Sie war alles, was ich mir von einer Frau wünschte. Allerdings war sie auch die jüngere Schwester meines besten Freundes, der mir schon vor Jahren das Versprechen abgenommen hatte, niemals auch nur den kleinen Finger nach ihr auszustrecken. Und jetzt wollte er, dass ich zu ihr fuhr. Wir würden alleine sein. Nur wir beide. Es sei denn, sie hatte inzwischen tatsächlich Mann und Kind. Die Vorstellung allein war wie ein Schlag in die Magengrube.
»Du bist so ruhig«, Dylan beäugte mich. »Alles in Ordnung?«
»Was denkst du denn? Meinst du vielleicht, ich will nach Hause?« Wie auf Kommando meldete sich mein Knie und ich verlagerte mein Gewicht auf das andere Bein.
»Du könntest einen administrativen Posten übernehmen«, begann Dylan.
Ich winkte sofort ab. »Hinter einem Schreibtisch versauern kann ich auch zu Hause.« Ich werde mir Tonys Angebot, für seine Firma zu arbeiten, in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
Mach das. Willst du noch ein letztes lauwarmes Bier? Der Flieger geht erst in 4 Stunden, oder? Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Bier reicht, um mich vergessen zu lassen, wie sehr ich Fliegen hasse. Oder dass meine erste Aufgabe sein wird, bei Penny vorbeizuschauen. Alles klar, komm mit und ich fülle dich ab.
Sie hören Daddy My Guard, Bodyguard Daddies 1. Geschrieben von Mia Kingsley. Gesprochen von Irina Bell und Oliver Wronka. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley.
Kapitel 1. Wow, fühlte sich das gut an. Ich hatte beinahe vergessen, wie gern ich laufen ging. Obwohl meine Oberschenkel brannten, weil mein letzter Lauf eine Weile her war, konnte ich mich kaum beklagen, da ich auf diese Weise wenigstens aus dem Haus kam. Der Schweiß lief mir über den Rücken, aber ich fühlte mich lebendig. Mein ganzer Körper vibrierte vor Glückseligkeit. Es war ein bisschen früh für das bekannte Runner's High, doch allein der Abstand, den ich zwischen mich und meinen Wachhund brachte, machte mich glücklich. Wachhund. Ich schnaubte verächtlich und legte an Tempo zu. Der Kerl war mehr Nervensäger als Aufpasser. Manchmal glaubte ich, das Universum musste sich einen Scherz erlaubt haben. Als ob ich einen Bodyguard brauchte, nur weil ein Fan ein paar Briefe an mich adressiert zu einem Verleger geschickt hatte. Gut, es waren 247 Briefe in den letzten 3 Monaten gewesen. Trotzdem brauchte ich keinen Aufpasser. Dabei hatte es so gut angefangen. Mein Wachhund war Ire und hatte einen wahnsinnig charmanten Akzent bei unserem ersten Zusammentreffen gehabt. Da er mich seitdem quasi nur noch angebellt hatte, um seine Befehle zu erteilen, hatte ich von dem sexy Akzent nichts mehr gehört. Im ersten Moment hatte ich gedacht, Derek, was für ein durch und durch irischer Name, wäre für ein Covershooting im Verlagshaus gewesen. Er war groß, verdammt gut gebaut und hatte ein atemberaubend attraktives Gesicht. Allein die Mischung der eisblauen Augen mit dem rabenschwarzen Haar hatten die Assistentin meines Verlegers vor den nächsten Türrahmen laufen lassen. Leider hätte ich es bei dem ersten Eindruck belassen sollen. Denn je mehr Zeit ich gezwungen war mit Derek, ausgesprochen wurde es eher wie Derek, zu verbringen, desto nervtötender wurde er. Außerdem brachte er meine Routine durcheinander. Ich war eine Langschläferin, er stand unglaublich früh auf. Ich fing nachmittags an zu arbeiten und schrieb bis spät in die Nacht, er wollte gemeinsam zu Abend essen. Ich ging im Morgengrauen eine Runde laufen und anschließend ins Bett. Er wollte mich nicht allein vor die Tür lassen. So ein Unsinn. Und das bloß aufgrund eines überambitionierten Fans, der offensichtlich zu viele Briefmarken gekauft hatte. Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken an Derek zu vertreiben. Er ging mir bereits den ganzen Tag auf die Nerven, da wollte ich mich nicht jetzt auch noch mit ihm beschäftigen. Ich war froh, dass es mir überhaupt gelungen war, ihn loszuwerden und mich aus dem Haus zu schleichen. Mit etwas Glück genoss er seinen Schönheitsschlaf und würde nie erfahren, dass ich überhaupt weg gewesen war. Bis jetzt hatte ich mich nur knappe 2 Kilometer von meinem Apartment entfernt und der Wald kam in Sicht. Die Sonne ging langsam auf und glich aus, dass die Straßenlaternen längst abgeschaltet waren. Ich hatte meinen Rhythmus gefunden, summte die Musik mit und war zufrieden. Ah, wie sehr ich das vermisst hatte. Ich wollte doch gar nicht viel. Bloß meine Ruhe. Meine Füße flogen nur so über den Weg und ich freute mich auf den Wald, der in diesem Licht unglaublich schön aussah. Der aktuelle Song war zu Ende und die kurze, 2-sekündige Stelle, bevor das nächste Lied begann, reichte aus, damit ich die schweren Schritte hinter mir hörte. Ich hatte nicht einmal die Chance, mich umzudrehen, ehe starke Arme mich packten. Meine Füße verloren den Halt zum Boden und der Griff wurde so eng, dass die Luft aus meinen Lungen wich. Nackte Panik erfüllte mich, aber ich hatte nicht genug Atem für einen lauten Schrei übrig. Es war mehr ein heiseres Krächzen, das aus meinem Mund kam. Jedenfalls glaubte ich, dass es ein heiseres Krächzen war, weil die blöden Kopfhörer in meinen Ohren steckten und ich nichts hörte. Von Beyoncés Stimme mal abgesehen. Mit schnellen Schritten schleppte der Mann mich zum Waldrand, weg von der Straße, dem kleinen Parkplatz und potenziellen Zeugen. Der harte Körper hinter mir ließ keinen Zweifel am Geschlecht meines Angreifers zu. Shit. Vielleicht hätte ich auf Derek hören sollen. Hätte, hätte, hätte half mir jetzt auch nicht weiter, weshalb ich endlich auf die Idee kam, mich zu wehren. Ich strampelte und versuchte, meinen Angreifer zu treten, schlug wild mit den Armen um mich. Eine Hand bedeckte meinen Mund, zwang meinen Kopf nach hinten, sodass ich nicht mehr sah, wo er hinlief, sondern in den Himmel starren musste. Unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich die Farben der Morgendämmerung bewundert. Jetzt konnte ich nur daran denken, wie stark mein Herz hämmerte. Ich bleckte die Zähne, um die Hand zu beißen, als die Kopfhörer unsanft aus meinen Ohren gerissen wurden.
»Wenn du schreist, hast du ein echtes Problem«, warnte mich eine dunkle Stimme.
»Moment mal, ich kannte diese Stimme.« Ruckartig wollte ich den Kopf drehen und bereute es, weil er die Hand in meine Haare geschoben hatte und mich festhielt.
»Stillhalten, Prinzessin.«
Er ließ mich ins Gras sinken und der Tau war feucht an meinen Beinen, weil ich nur eine kurze Laufhose zu dem neongrünen Shirt trug.
»Derek, was fällt dir ein?«
Sofort presste er die Hand erneut auf meinen Mund und kniete sich über mich, um mich mit seinem Körpergewicht unten zu halten.
»Du sollst doch ruhig sein, Prinzessin.«